Am 19. April 1937. Das ist schon ein paar Jahre her, oder? Ja. Wer weiß, was dann passiert ist? Es wäre jetzt deine Chance, hättest du irgendetwas können sagen, weil wer weiß schon, was dann alles sonst noch passiert ist an diesem Tag? Aber gar nichts passiert. Das ist mal noch eine gute Idee. Nein, es ist tatsächlich etwas passiert. Am 19. April 1937 war nämlich die Einweihung von der Golden Gate Bridge in San Francisco. Ah, genau. Vielleicht hast du schon gemerkt, wir haben eine neue Predigtserie gestartet miteinander. Die Predigtserie steht unter dem Motto Brücken bauen. Wir wollen Beziehungen bauen, so wie man eben Brücken baut. Und das Bild, das wir haben auf dem Flyer, ist ja nicht irgendeine Brücke, sondern das ist eben die besagte Golden Gate Bridge. So sieht die auch in Wirklichkeit aus, am 19. April 1937 erbaut wurde. Du musst wissen, dass die Brücke ist 887'000 Tonnen schwer. Also da ist ein bisschen Material verbaut worden. Sie ist insgesamt 2737 Meter lang. Am Tag der Einweihung war das die längste Hängebrücke unserer Welt. Den Rekord haben sie dann leider später wieder müssen abgeben. Es ist die meist fotografierte Brücke dieser Welt. Und es hat 600'000 Nieten gebraucht, um die Brücke zusammenzuheben. Und jetzt eben an dem 19. April 1937 hat es die feierliche Einweihung gegeben. Und das Komitee hat sich etwas Spezielles überlegt für diesen Tag. Sie haben gedacht, wie wäre es, wenn wir den letzten Niet von dieser Brücke, das war kein Fehler, ich habe das nachgeschaut, Einzahl von Nieten ist der Niet. Ja. Und alle, die das nicht gewusst haben und gefunden haben, hey, das ist doch die Niete, schau in den Spiegel. Singular, die Niete ist nicht ein Objekt, sondern dann redest du von einer Person. Genau. Und sie haben sich etwas Spezielles ausgedacht und gefunden, hey, wie wäre es, wenn wir die letzte, eben der Niet nehmen und wir nicht irgendein Material brauchen, sondern wir tun einen goldigen Niet in die Brücke rein. Und das haben sie dann auch gemacht. Riesen Medienpräsenz, vieles Ding. Nur das Problem ist, Gold ist relativ viel weicher als das Material, das man sonst so gebraucht hat. Und wo sie dann eben das Ding haben wollen reinhämmern, ist das unter Hitze und Einwirkung verformt, abeinander gebrochen und flutsch ins Wasser geht. Genau, man hat dann den Niet nie mehr gefunden und dann schnell durch eine andere Niete ersetzt. Genau, das war dann eben eine Niete. Ja. Genau. Und hey, ich finde, das ist so ein gutes Bild, wenn wir über diese Serie nachdenken und wollen predigen, zu Beziehungen bauen. Das ist wie eine Brücke Beziehungen bauen. Es sind zwei Punkte, die miteinander verbunden werden. Und jeder von uns, zumindest die, die verheiratet sind, wissen, mit einem goldigen Moment habt ihr noch lange keine Brücke zusammen, wo wir zwei Punkte solid und tragbar miteinander verbinden. Nein, das braucht 600'000 individuelle, einzelne Momente und Komplimente. Und sich investieren in eine Beziehung, die dann das auch tragfähig macht und zusammenhält. Und das ist genau das Bild. Also ab jetzt, immer wenn ihr den Flyer anschaut, denkt ihr an die eine goldige Niete und erinnert euch daran, es braucht 600'000 Nieten, um eine Brücke zusammenzuheben, dass das tragbar ist. Und so wollen wir über Beziehungen nachdenken. Ich darf heute Morgen den Start machen in dieser Serie und möchte über Beziehung mit Gott nachdenken mit euch. Ich habe heute Morgen mal eine Annahme getroffen. Meine Annahme heute Morgen ist, dass die meisten von euch eine Beziehung oder eben so eine Brücke mit Gott haben. Gehe ich jetzt mal davon aus. Sollte es nicht so sein, falls du jetzt denkst, was eine Beziehung mit Gott, eine Brücke zu Gott, das sagt mir jetzt gerade nicht so. Keine Angst, ich erkläre am Schluss von meiner Predigt für all die Menschen, die diese Beziehung noch nicht haben, wie man so eine Beziehung kann starten. Es ist nämlich absolut machbar für dich, heute am Morgen, wenn du noch keine Beziehung hast zu Gott, heute am Morgen eine Beziehung mit einem Schöpfergott zu starten. Am Ende von meiner Predigt werde ich zurück drauf kommen. Für uns alle anderen, die schon eine Beziehung haben, die Predigt ist eine Herausforderung an dich. Ich glaube nämlich, so wie man Beziehungen baut, wie man Brücken baut, so kann man sie auch wieder zerstören. Und das machen wir heute Morgen. Wir wollen anschauen, wie Beziehungen oder mehr ein Leben von einer Person. Wir machen heute Morgen Charakterstudien. Nein, das bin nicht ich. Wir schauen eine andere Person an. Es ist nämlich der Richter Simson, den ich heute Morgen mit euch möchte anschauen. Weil das ist nämlich ein Beispiel, wie du auch eine Beziehung oder ein Leben zerstören kannst. Also es gibt eigentlich drei Arten, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gibt drei Arten, wie du mit Fehlern umgehen kannst. Die absolut beste und einfachste Art, mit Fehlern umzugehen, ist, wenn du lernst aus Fehlern, die andere machen. Das ist eine super Art und Weise zum Wachsen. Du musst einfach schauen, was machen andere für Fehler, was sind die Konsequenzen und lerne aus dem. Das ist die einfachste Art und Weise. Das machen wir heute am Morgen. Wir schauen an, wie der Simson, der Richter, seine Beziehung zu Gott und sein Leben folgendessen zerstört hat. Und es ist mega gut, wenn wir das so nicht selber erleben. Das ist nämlich die zweite Art und Weise, wie du mit Fehlern umgehen kannst. Du musst alle Fehler selber machen, bevor du lernen kannst. Das ist die schwierigere Art und Weise, um mit Fehlern umzugehen. Das ist dort, wo du den Preis zahlst. Aber hey, gewisse Menschen sind so. Die müssen zuerst alle Fehler selber mal alleine machen. Ja, ich gehöre wahrscheinlich auch eher in diese Kategorie. Aber ja, das ist halt einfach so. Gell? Gewisse Menschen sind so. Und dann gibt es die dritte Art und Weise. Das ist die tragische Art, wie du mit Fehlern umgehen kannst. Du kannst nämlich auch gar nicht aus Fehlern lernen. Und immer wieder die gleichen Fehler machen. Zu dem kommen wir auch noch später darauf zurück. Heute Morgen schauen wir an, was können wir lernen vom Simson, wie er Beziehung zu Gott zerstört hat. Und du musst wissen, der Simson ist eigentlich, so wie es die Bibel schreibt, nicht ein normaler Mensch schon fast gewesen, wenn du das so sagen. Er war speziell gewesen. Er war auserwählt gewesen, schon vor seiner Geburt. Ist ein Engel gekommen zu seinen Eltern und hat gesagt, das Kind ist ein spezielles Kind. Gott hat grosse Pläne mit diesem Kind. Das Kind wird die Israeliten aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung der Philister führen. Es ist schon ganz früh bekannt und angesagt worden, dass das nicht ein normaler Mensch ist. Das hast du nicht so häufig in der Bibel, dass ein Charakter schon bei seiner Geburt für speziell befunden wird. Die Bibel sagt, dass der Simson, der Richter Simson, erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Auch das ist eine sehr selektive Gruppe von Menschen, die im Alten Testament das darüber gesagt wird aus der Bibel. Verstehst du, das ist der Moses vergleichbar. Über den Moses wissen wir, dass er speziell war. Schon in der Bibel steht, dass der Moses bei seiner Geburt kein normales Kind war. Und dass der Heilige Geist auf Moses war. Beim David wissen wir auch, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und das ist sehr selektiv, also es war speziell. Und der Mann, der Simson, ist der Richter, sprich der Führer vom Volk Israel geworden. Das geistliche Oberhaupt, begabt, befähigt, ein heiliger Mann Gottes, wenn du so willst, beauftragt ein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Das war der Richter Simson. Und dann liest ich Folgendes im Richter 16, Vers 1 über den Simson. Einmal kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Und in dem Moment musst du denken, halt, stopp, was ist jetzt gerade passiert? Was, bitteschön, steht da genau? Wie kann das sein, dass der Ausgewählte, bei der Geburt für speziell Befundene, vom Heiligen Geist erfüllte, starke Mann, der verantwortlich ist, das geistliche Oberhaupt für eine ganze Nation ist, wie, bitteschön, kann das sein, dass dieser Mann in Gaza, im Feindesland, im Haus von einer Prostituierten gefunden wird? Wie kann das sein? Ich habe euch extra noch eine Karte mitgebracht. Kannst du mal schnell zeigen, zum schnell zeigen, wo Gaza ist. Also ich weiss, man kann es nicht so gut lesen, aber es ist nicht so wichtig. Das ist Israel und da ist Philisterland. Also das alles ist Philisterland und da ist Gaza. Das ist tief, tief, tief im Feindesland quasi. Wie bitteschön kann das sein, dass der Chef, das geistliche Oberhaupt, in Gaza gefunden wird, im Haus von einer Prostituierten. Weißt du, wie ist das möglich gewesen? Weißt du, wie ist der Simson von A nach B gekommen? 10'000 Schritte. Einfach einen nach dem anderen. Der Simson ist einfach ein Schritt nach dem anderen konsequent in die Richtung unterwegs gsi. Ein Schritt nach dem anderen. Und so ist er tatsächlich dann am Ende von seiner Reise im Feindesland geendet. Noch viel schlimmer als im Haus von einer Prostituierten lesen wir, wie sein Leben dann zu Ende gegangen ist. Am Ende von diesen 10'000 Schritten, wo er einfach einen Schritt nach dem anderen in die Richtung gegangen ist, ohne irgendeinen mal umzukehren, ist er am folgenden Ort gelesen. Ich möchte es vorlesen aus Richter 16, 23 bis 25. Das ist wie das Ende. Sie haben ihn jetzt gefangen genommen. Und so lesen wir: Die Fürsten der Philister, das sind Feinde, versammelten sich zu einem großen Fest. Sie brachten ihrem Gott Dagon viele Schlachtopfer dar und feierten ihren Sieg. Dabei sangen sie: Unserem Dagon sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie: Holt Simson, er soll uns etwas vorführen. So wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Sie priesen ihren Gott und stimmten von Neuem ihren Lied an. Unserem Dagon sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Wie viel Mann hat er vernichtet? Was alles hat er angerichtet? Tralalalalala. Und so feiern sie die absolute Vernichtung vom Simson. Blendet. Sie haben den Dagon ausgestochen, in Fesseln gelegt, in Feindesland und er stirbt unter einem Trümmerhaufen. Wie bitteschön ist er dort angekommen? Von A nach B, 10'000 Schritte, einfach einen nach dem anderen. Und ich glaube, genau so kann es für dich und mich sein. Ich glaube nicht, dass Leben von einem Moment auf den anderen zerstört sind. Ich glaube nicht, dass Beziehung mit Gott von einem Tag auf den anderen kaputt gemacht wird. Ich glaube, es ist wie beim Simson. Es ist ein Schritt nach dem anderen. 10'000 Schritte, wo einfach der eine auf den anderen folgt und nie irgendetwas gemacht wird. Und ich möchte jetzt mit euch ein paar Etappen auf dem Weg vom Simson anschauen mit dir, auf dass du etwas lernen kannst. Aus Simson seinen Fehler, dass es dir nicht so ergeht, dass du nicht der bist, der blendet und in Ketten gelegt in den Händen der Feinde endet, der ausgelacht und verspottet wird, der sie Reimli über dich machen können. Nein, dein Leben soll anders aussehen. Und darum schauen wir jetzt miteinander die Schritte an. Der erste Schritt, den der Simson gemacht hat. Der allererste Schritt von diesen 10'000. Kannst du nachlesen im Richter 14, Vers 3. Und zwar ist dort beschrieben, wie der Simson eine Frau sieht, die aus dem Feindesland stammt. Also er hat schon gewusst, das ist eigentlich nicht eine Frau, die er heiratet. Aber er hat die Frau gesehen und sagt seinen Eltern: Liebe Eltern, ich habe jetzt die gefunden, die ich will. Könnt bitte meine Hochzeit arrangieren. Ich möchte gerne die Frau aus dieser Region heiraten. Und seine Eltern sind nicht so happy mit dem Plan. Und sie fragen, oder? Da kannst du nachher lesen. Seine Eltern erwiderten: Gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Doch Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Das ist die erste Entscheidung, bewusst die erste Entscheidung, die du vom Simson nachlesen kannst. Vorher ist alles vorbestimmt, seine Eltern sind erwähnt. Und jetzt zum allerersten Mal trifft der Simson selber für sich eine Entscheidung. Und in der Bibel steht, dass er das entschieden hat. Ich habe sie gesehen, sie gefällt mir, sie will ich. Und was so spannend ist, wenn du den Text anschaust, im Hebräischen steht es eigentlich, das steht eigentlich, sie ist richtig in meinen Augen. Sie ist richtig in meinen Augen. Und ist das nicht ein schönes Bild, für wie wir manchmal den ersten Schritt gehen, auf dem Weg dort runter? Das ist richtig für mich. Ich beschließe jetzt, heute da, dass das schon okay ist für mich. Es ist nicht etwas, wo man beobachten kann und wo man bei anderen dann genau sieht, jetzt ist der Gedanke seitwärts gegangen. Aber es ist der erste Schritt, den der Simson macht. Er entscheidet sich, das zu nehmen, das zu tun, das zu haben, was in seinen Augen richtig ist. Und es ist ihm egal, dass eigentlich das keine gute Idee ist. Erstens, seine Eltern finden es keine gute Idee. Zweitens, ist im Gesetz Mose schon beschrieben, dass das keine gute Idee ist und dass er das nicht machen sollte. Und trotzdem entscheidet er, hey, weißt du was, für mich geht das im Fall schon. Ich kann das schon machen. Das ist in meinen Augen schon richtig. Vielleicht hast du so Gedanken auch schon gehabt. Und dort startet es mit so einem Gedanken. Das ist der erste Schritt auf einem Weg, wo 10'000 andere dann folgen. Der Simson hat es dann nicht bei diesen Gedanken bleiben lassen, also bei seinen Vorstellungen, wie er mit sich selber geredet hat. Sie ist für meine Augen schon richtig. Bei ihm sind Taten gefolgt. Und das ist, ich habe es jetzt mal den 1000. Schritt genannt. Nachdem dass die Gedanken durch sind, ist der 1000. Schritt gekommen. Und dann müssen wir jetzt eine Geschichte ausholen. Ein bisschen erzählen vom Simson. Du musst wissen, bei seiner Geburt ist ihm auch aufgetragen worden, oder mehr gesagt seinen Eltern, dass er einen nazaritänischen Eid ablegen soll. Also es war wie ein Keuschheitsgelübde, das Simson getroffen hat. Es ist ein bisschen unfair, denke ich manchmal, dass seine Eltern das für ihn entschieden haben, aber ja, so war es jetzt dann halt. Das war der Deal. Lieber Simson, du darfst keinen Wein trinken und du darfst auch sonst viele Sachen nicht, die andere dürfen, weil das gehört dazu. Mit dem Gedanken, dass du heilig sein sollst. Weil Unheiligkeit hat uns in das Problem hineingebracht, wo wir jetzt sind als Volk. Darum, wenn du sie aus dem rausbringen willst, aus dem Problem, dann musst du anders sein. Darum gilt für dich der Eid. Und er hat den Eid abgelegt. Und du findest den Simson immer wieder mal in Weinbergen. Du liest, wie er auf Timna, das ist eine Region, die ist bekannt für guten Wein, wie er immer wieder dorthin gegangen ist. Das ist übrigens auch der Ort, wo er seine Frau dann getroffen hat. Und als er mit seinen Eltern unterwegs ist, liest, dass er einen Umweg macht, einen Detour quasi. Und lauf mal einmal durch einen Weinberg durch. Ich weiss jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. Wenn du als ein Schwur für dein Leben abgelegt hast, nie den Saft von Früchten, von Trauben zu trinken, wie sinnvoll das echt ist für dich, dann schalalalala, da durch den Weinberg durchlaufen. Und es passiert dann eines Tages, dass in so einem Weinberg kommt ein Loi und der Heilige Geist erfüllt den Simson und er verreist den Loi. Das ist die Story. Und dann ein bisschen später kommen sie nochmal bei dem toten Kadaver vorbei. Und dann liest ich, dass in diesem toten Kadaver hat's jetzt Honig trinken. Und dort lesen wir jetzt den 1000. Schritt im Richter 14, Vers 9. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass der Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. Also mal abgesehen davon, dass das irgendwie sehr grusig ist, die Vorstellung, ist es auch sehr unrein gewesen, was der Simson da gemacht hat. Es ist klar, wenn du wie der Simson die alten Schriften gekannt hast, wenn du gewusst hast, was die Reinheitsvorschriften und Gebote sind, ist dir sonnenklar, dass du nie und nimmer Honig aus einem toten Körper raus dürftest nehmen und das essen. Mal abgesehen davon, dass das gegen sein Eid war, den er abgelegt hat. Es war ihm einfach gleich. Ich mache, und das ist sein Lebensmotto geworden, ich mache, was in meinen Augen richtig ist. Und der Honig sieht im Moment für mich gerade gut aus. Und seine Gedanken sind Taten gefolgt. Der 1000. Schritt, dass er beschlossen hat, für mich gelten andere Regeln. Und er hat angefangen zu machen, was er denkt, ist richtig. Tut sich durch das selber verunreinigen. Und noch viel schlimmer, er verunreinigt andere Menschen, nämlich seine Eltern. Ohne dass sie es überhaupt wissen. Macht sie rituell unrein. Und das bedeutet, sie hätten eigentlich nicht einmal mehr in die Gegenwart Gottes dürfen kommen für einen Tag. Aber sie wissen es ja nicht. Und mal abgesehen davon, eine kleine Seitenbemerkung. Man sieht in diesem Text auch, dass der Simson eigentlich ein Mami-Söhnchen war. Weil das wäre ein absolut angebrachtes Geschenk gewesen für eine Braut. Honig. Das war ein traditionelles Geschenk, das du einer Braut, deiner Braut würdest schenken. Er schenkt es seiner Mami. Ist das nicht herzig? Also wir haben einen hochbegabten, berufenen, auserwählten Mensch, der alles für sich, spricht alles für ihn. Und so stark wie er war im Körper, so schwach war er im Charakter. Er hat angefangen, seine eigenen Wege zu gehen und hat seine schlechten Gedanken, schlechte Taten folgen lassen. Der 1000. Schritt in Richtung Zerstörung. Und dann der 10.000. Schritt. Quasi dort, the point of no return, nennen wir das jetzt mal. Der Richter 16, Vers 4. Und dort liest ich folgenden Vers. Einige Zeit später verliebte sich Simson in eine Frau namens Delilah, die im Sorek-Tal wohnte. Und wenn du die Kapitel liest aus dem Richter, wo die Geschichte erzählt vom Richter Simson, und du kommst zu dem Punkt, der erste Gedanke, der dir da durch den Kopf geht, ist, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Simson, das haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gemacht. Hast denn du nichts gelernt? Aus all deiner Geschichte und all dem, was du erlebt hast. Nicht schon wieder, willst du mir ernsthaft sagen, dass wir jetzt das nochmal machen? Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, das ist der 10.000. Schritt. Das ist eben die tragische Art und Weise, wie der Simson mit Fehlern umgeht. Er macht sie immer und immer und immer wieder und ist nicht bereit, etwas daraus zu lernen. Und von dort her gibt es auch kein Zurück mehr dann. Und er endet dort, wo wir am Anfang gestartet sind. Gefesselt, blendet, unter einem Trümmerhaufen in Feindesland. Und das ist das, was ich dir heute Morgen möchte sagen, als Lehre aus dem Leben vom Simson. Verstehst du, menschengemachte Katastrophen, die kommen nicht einfach plötzlich von einem Tag auf den anderen. Ehe werden nicht einfach plötzlich von einem Tag auf den anderen gebrochen. Geld wird nicht einfach plötzlich von einem Tag auf den anderen veruntreut. Du tust nicht einfach plötzlich so, am Morgen wachst du auf, oh, und jetzt heute bin ich alkoholsüchtig. Das ist ein Weg, wo du bewusst Schritt für Schritt für Schritt dorthin gehst. Es braucht 10.000 Schritte dorthin. Und was ich dir heute möchte sagen, alles fängt mit dem ersten Schritt an. Und es ist nie einfacher zum Umkehren als beim ersten Schritt. Je weiter aber du gehst, je mehr, dass du deinen Gedanken Taten folgen lässt. Je mehr, dass du findest, hey, weißt du was, es ist schon okay, dass ich mit meinen Arbeitskolleginnen flirte. Das geht schon. Ich meine das ja nicht so ernst, oder? Zuerst mal der Gedanke, der in deinen Kopf hineinkommt, folgen Taten. Du fängst an, das dann tatsächlich in Taten umsetzen. Und aus dem daraus, was kann dort alles entstehen? Es ist der erste Schritt, wo du stoppen musst, wo du umkehren musst. Wenn du merkst, ja, Geld, okay, ist jetzt nicht so meine Stärke, aber ich fange jetzt gleich an, Sachen kaufen und sage es meinem Partner nicht. Das sind die Schritte, wo du bewusst eingeschlagen hast und nicht umkehrst. Und es ist einfacher, je schneller dass du merkst, dass du auf so einem Weg bist, dann umzukehren. Wie du endest, entscheidet sich nicht beim 9999. Schritt. Quasi, okay, und das ist jetzt der eine, der zu viel war. Sondern das ist immer mit einem Weg verbunden. Beziehung zu Gott, es ist 10.000 Schritte. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und jetzt habe ich eine mega gute Nachricht für dich. Wenn das vielleicht ein bisschen heavy war für dich, okay, Lebenszerstörung und Charakterstärke und es wird nur schlimmer und schlimmer und blendet und vom Feind gefallen genommen und es ist irgendwie alles nur schlecht und negativ weg von Gott. Hey, schau, die gute Nachricht für dich heute Morgen ist, in die andere Richtung, hin zu Gott, geht es doppelt so schnell. Im Jakobus 4, Vers 8 steht, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Oder eine andere Übersetzung sagt, wenn du näher zu Gott kommst, dann kommt er näher zu dir. Sprich, in die Richtung, hin zu Gott, bist du mit einer doppelten Geschwindigkeit unterwegs, weil er kommt dir entgegen. Er ist mit dir unterwegs. Also hey, egal wo du jetzt bist, auf dem Weg runter in die Zerstörung. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Du kannst umkehren und du bist doppelt so schnell wieder in die andere Richtung unterwegs wie in die Zerstörung. Es ist bei dir und heute Morgen gibt es für dich die Möglichkeit, zu sagen, ich erkenne, was ich gemacht habe, dass ich diesen Weg runter bin. Ich kann anfangen, meine eigene Wahrheit anfangen zu schreiben. Ich kenne die Gedanken. Es war richtig in meinen Augen. Und was Gott gesagt hat, ist irgendwie nicht mehr so wichtig geworden. Du kannst heute Morgen umkehren. Wenn du schon deine Gedanken schon Taten vollgeladen hast, es ist noch nicht spät, du kannst noch umkehren. Heute Morgen hast du die Chance, das zu tun. Im Jakobus geht es dann weiter. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Du hast heute Morgen die Chance, genau das zu tun. Verstehst du, das ist nicht eine Drohpredigt oder so. Quasi, hey, Achtung, und dein Leben geht kaputt und du musst jetzt umkehren. Sondern es ist eine Einladung und eine Möglichkeit, dass du heute Morgen darfst umkehren. Wir feiern jetzt dann miteinander das Abendmahl. Wie wäre es, wenn das für dich, wenn du jetzt gemerkt hast, okay, das hat was für mich in meinem Leben. Ich sehe den Weg, wo ich drauf bin. Und ich verstehe, wo das wird enden, wenn ich heute nicht umkehre. Vielleicht ist heute Morgen der Moment für dich, wo du bewusst kannst umkehren. Wenn das so ist für dich, dann tu du während dem Abendmahl bewusst das Brot und den Wein einnehmen. Und sag Jesus Entschuldigung, für wo du unterwegs her bist. Und kehr um. Das ist das, was ich möchte, dass du konkret machst heute Morgen. Wenn du schon, ich habe am Anfang der Predigt gesagt, wenn du noch nicht weißt, was Beziehung mit Gott bedeutet, wenn du jetzt da bist und sagst, hey, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, Beziehung haben mit Gott. Vielleicht hast du auch nichts verstanden. All die Geschichten, mit denen du jetzt gerade nichts hast anfangen, es ist nicht so schlimm. Weil das, was für dich jetzt wichtig ist, das werde ich dir jetzt gerade schnell erzählen. Nämlich, wie du genau so eine Beziehung mit Gott kannst du aufbauen. Und das, was du am wichtigsten, dringendsten musst wissen, ist, was wir vorher gesungen haben in dem einen Lied. Gottes Liebe ist uferlos für dich. Er wird fast alles, er wird alles machen für dich. So fest lieb hat er dich. Ist das nicht eine geniale Nachricht für uns heute Morgen? Dass Gott ein guter Gott ist, der uns lieb hat von ganzem Herzen. Nur das Problem ist, wir alle haben ein bisschen Simson in uns drin. Dass wir immer wieder mal das Gefühl haben, wir wissen es schon besser. Ich entscheide, was richtig ist in meinen eigenen Augen. Und die Bibel nennt das Sünde. Das ist genau das, was die Bibel mit Sünde meint. Das ist, wenn Menschen zum Schluss kommen, ich weiss es besser. Ich mache lieber das, was ich will, anstatt das, was mein liebender Vater im Himmel für mich will. Und weisst, die Sünde, die Entscheidung, die trennt uns von Gott. Unsere eigene Entscheidung gegen seine Liebe und gegen das, was er für richtig und falsch sagt für uns, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und ich glaube, ich rede für alle, wenn ich sage, okay, wir haben all so Momente in unserem eigenen Leben gehabt, wo wir das Gefühl haben, wir wollen es besser und wissen, dass wir Sachen gemacht haben, die falsch sind. Und die Realität ist, das trennt uns von Gott. Aber weisst, Gott ist wirklich der liebende Vater. Und wenn du das Vaterherz verstehst, dann weisst, dass das Vaterherz leidet mit seinen Kindern, wenn seine Kinder leiden. Und genau so ist es für Gott. Er hält den Umstand nicht aus, dass seine geliebte Menschheit trennt wäre von ihm. Dass sie nicht zurückkommen zu ihm, das macht ihn kaputt. Und er hat einen Weg gefunden, um wieder die Beziehung ganz zu machen, um eine Brücke zu schlagen von ihm zu uns. Und die Brücke ist in Person Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Und Jesus hat das Leben gelebt, das du und ich eigentlich hätten leben sollen. Er war das Vorbild für uns, wo wir hätten nachfolgen sollen. Er hat das Leben gelebt, so wie sich Gott gedacht hätte, für dich und mich. Nur, dass er am Ende von seinem Leben deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Und dass er den ultimativen Preis gezahlt hat. Dass er gestorben ist am Kreuz. Verhöhnt und ausgelacht von seinen Feinden. Unter qualvollen Schmerz ist er gestorben, weil er den Preis gezahlt hat für deine und meine Schuld. Auf das wir wieder zurückkommen zum Vater. Verstehst du? Er hat die Trennung, die Sünde weggenommen. Hat sie auf sich genommen und einen Weg frei gemacht, dass wir zurückkommen zum Vater. Dass wir eine Beziehung haben zu unserem liebenden Gott. Und alles, was es heute am Morgen von dir und mir braucht, wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, ist genau diese Vergebung anzunehmen. Für dich selber. Das ist es, was es braucht von dir heute Morgen. So kannst du in eine Beziehung mit Gott hineingehen. Indem du bekennst und sagst, okay, ich bin einer von diesen Menschen, der manchmal das Gefühl hat, ich wüsste es besser. Wenn du das vor Gott bekennst und sagst, es tut mir leid, dass ich nicht so gelebt habe, wie ich eigentlich hätte sollen. Und wenn du die Vergebung von Jesus annimmst, dass er den Preis jetzt für dich darf zahlen, dann gibt es keinen Grund mehr, wieso du nicht zurück zum Vater dürftest kommen. Und ich möchte heute Morgen einfach die Frage stellen, gibt es irgendjemand da drin, der sagt, ich möchte das gerne annehmen? Ich möchte gerne zum allerersten Mal die Vergebung annehmen. Und wir machen es so, wir machen doch schnell einfach alle für einen Moment lang schnell die Augen zu, dass wir dürfen wirklich die Frage für uns selber stellen. Stell dir jetzt die Frage, hat es mal den Moment gegeben in deinem Leben, wo du die Vergebung angenommen hast und wo du eine Brücke zurückgebaut hast mit dem Vater? Wenn nicht, dann möchte ich dich jetzt fragen und einladen, möchtest du heute Morgen die Vergebung von Jesus Christus annehmen und eine Beziehung zurückbauen mit dem Vater? Wenn das irgendjemand ist, dann tu einfach schnell deine Hand aufheben, dass ich das kann sehen und dass ich weiss, wenn wir nachher zusammen beten, mit wem zusammen das ist. Danke, dass du gesehen hast. Gibt es noch irgendjemanden, der die Vergebung heute Morgen möchte annehmen und in eine Beziehung mit Gott eintreten? Okay, wir dürfen jetzt alle miteinander mit der Person, die die Entscheidung heute Morgen getroffen hat, zusammen beten. Vielleicht gibt es ja noch einige andere von euch, die sich jetzt nicht getraut haben, die Hand aufzuheben, aber die finden, mal, das ist mein Gebet und ich will das jetzt zu meinem Gebet machen. Dann darfst du einfach mitbeten. Wenn wir jetzt alle, ich tue laut vorbeten und ihr könnt alle mit mir, mit der Person, die die Entscheidung trifft, zusammen mitbeten. Ist das gut? Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Dass alles, was mich von dir trennt, jetzt auf dich gegangen ist. Und dass ich heute Morgen eine Beziehung haben darf. Dass ich vergeben sein darf. Dass ich eine neue Identität haben darf. Und dass ich ein Kind Gottes sein darf heute Morgen. Amen. Amen. Hey, lass uns doch einen Applaus geben für all die Leute. Für all die Leute, die heute Morgen das Gebet zum allerersten Mal gebetet haben. Und ich darf diesen Leuten jetzt zusprechen. Du bist vergeben. Es gibt nichts mehr, was dich trennt. Du hast eine Beziehung mit Gott. Und für alle anderen, die auf einem Weg sind, wo sie nicht sein sollten, jetzt kommen wir zum Abendmahl. Das ist deine Chance zum Umkehren. Und ich darf die Band einladen und genau, kannst du sonst das wieder auf die Seite tun? Danke. Band einladen, das Abendmahl-Team bitte, das Abendmahl bereit zu machen. Und ich möchte vorlesen aus dem Lukas 22. Und nachher werde ich beten für das Abendmahl und nachher dürfen wir in eine Zeit vom Lobpreis hineingehen und miteinander das Abendmahl nehmen. Machen wir das so wie immer, das heisst, wir haben auf beiden Seiten ein Abendmahl. Also ihr dürft einfach vorkommen aus euren Reihen raus, im Kreis vorkommen, das Abendmahl nehmen, an euren Platz hergehen und dort für euch das Abendmahl einnehmen. Und ich darf es einsetzen aus dem Lukas 22, Vers 19. Dort steht, dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und das dürfen wir jetzt miteinander feiern. Ich bete für das und dann steigen wir in eine Zeit vom Lobpreis. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Körper hingegeben hast. Dass du dich zerbrochen hast am Kreuz. Auf das wir dürfen frei sein. Danke vielmal, hast du dein Blut vergossen. Und dürfen wir als Symbol heute Morgen den Becher nehmen und dir Danke sagen für den neuen Bund, den du eingesetzt hast. Wir loben und preisen dich. Amen.